Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen beim Magazin von Swissinfo, Schweizer Radio International. Wahrscheinlich wissen Sie es schon, die Stimme von Schweizer Radio International verstummt Ende Monat. Und zwar endgültig nach 69 Jahren. Aus diesem Anlass haben wir in unserem Archiv gegraben und für Sie ein paar Köstlichkeiten ausgesucht. Bis am 30. Oktober werden wir täglich mindestens zwei Beiträge der vergangenen Jahrzehnte in den Äther schicken. Freitag, Samstag dann hören Sie unser finales Radio-Schlussbouquet. Heute also geht es nebst einem Beitrag über den Berufspendlerverkehr um den Jahrhundertspion Jean-Louis Jeanmaire und um Mutter Helvetia alias Hedy Lang. Am Mikrofon in Bern ist Etienne Strebel. Die Schweiz entwickelt sich immer mehr zu einem Land der Pendlerinnen und Pendler. Bereits 6 von 10 erwerbstätigen Personen arbeiten außerhalb ihrer Wohngemeinde. Das stellt das Bundesamt für Statistik in einer Studie fest, die auf Daten der Volkszählung beruht. Ein Befund ist verkehrspolitisch besonders brisant. Der Trend, mit dem Auto oder dem Motorrad zur Arbeit zu fahren, hat sich in den letzten Jahrzehnten verstärkt. Der öffentliche Verkehr dagegen hat Marktanteile verloren. Remy Büttler.
Der Unterschied in absoluten Zahlen ist frappant. Pendelten zu Beginn der 70er Jahre erst 2,4 Millionen Menschen zur Arbeit, so ist diese Zahl im Jahr 2000 markant angestiegen. Ausgehend von der letzten Volkszählung sind es über 3,4 Millionen erwerbstätige Personen, die sich zwischen Wohn- und Arbeitsort hin und her bewegen. Die Pendlerströme sind somit zwischen 1970 und 2000 um über 40% gewachsen. Die neueste Studie belegt einen Trend hin zum motorisierten Pendeln im eigenen Auto oder per Motorrad. Für Mitautor Roman Frick vom Berner Büro Infras ein besorgniserregender Zustand.
Der brisanteste verkehrspolitische Befund ist sicher der, dass der motorisierte Individualverkehr, also Auto und Motorrad, nochmals in den 90er Jahren stark zugelegt hat. In den letzten 20 Jahren von rund 45% Anteilen auf heute fast 60% Anteilen am gesamten Pendlerverkehr und dies notabene trotz namhaften Investitionen in den öffentlichen Verkehr.
Fast landesweit hat der öffentliche Verkehr bei Pendlern an Attraktivität eingebüßt. Bahn, Bus und Tram haben national gesehen Marktanteile verloren. Mit Ausnahme des Kantons Zürich. In der größten Agglomeration der Schweiz war viel Geld in ein leistungsfähiges S-Bahn-System geflossen. Hier konnte der Anteil der Bahn am Pendelverkehr von 9% im Jahr 1980 auf 18% im Jahr 2000 verdoppelt werden. Der Grund, individuell und motorisiert zur Arbeit zu fahren, liegt in der starken Zersiedelung.
Die Leute ziehen immer noch vermehrt ins Grüne. Dieses Grüne ist zwar nicht unbedingt im sehr peripheren Tal der Berggebiete, aber es ist eben im weiteren Umkreis der Zentren, also in den sogenannten peripheren Agglomerationsgürteln, wo der öffentliche Verkehr eben nicht diese Präsenz hat und auch nicht haben wird in Zukunft. Das kann man heute schon sagen, weil ein flächiges Angebot in dieser Dimension ist nicht finanzierbar,
sagt Roman Frick. Hinzu komme, dass in den letzten 3 Jahrzehnten der Anteil berufstätiger Frauen zugenommen habe, die das Auto, der Bahn, dem Bus oder dem Tram vorziehen. Allzu große Hoffnungen auf einen langfristigen Umsteigeeffekt dank Bahn 2000 macht sich der Geograf nicht.
Es werden mehr Züge gefahren, es werden zum Teil deutlich schnellere Verbindungen angeboten. Ob dies bereits substanziell für ein Umsteigen bisheriger Autofahrerinnen und Autofahrer genügt, wage ich zu bezweifeln.
So Roman Frick. Die neueste Untersuchung liefert Anschauungsmaterial für einen wichtigen Zusammenhang. Wenn immer mehr Menschen im Grünen wohnen und in der Stadt arbeiten, werden die motorisierten Pendlerströme weiter wachsen. Fritz Wegelin, stellvertretender Direktor des Bundesamts für Raumplanung, zieht ein ernüchterndes Fazit.
Wenn die Zersiedelung Platz greift, wie sie das jetzt getan hat, entfernt von den Agglomerationen in den zweiten und dritten Gürtel hinaus, so kann man gar nicht anders den Verkehr organisieren als mittels des Individualverkehrs.
Oft seien die Randzonen zu dünn besiedelt, um den öffentlichen Verkehr rentabel betreiben zu können, gibt Fritz Wegelin zu bedenken. Noch 1990 hatten Fachleute gehofft, die Zersiedelung stoppen zu können. Eingetreten ist genau das Gegenteil. Die Schweizer Raumplanungspolitik habe ihre Ziele nicht erreicht, gibt Wegelin zu. Künftig werde man die Kantone mit ihren 26 Richtplänen zu stärkerer, grenzüberschreitender Zusammenarbeit zwingen müssen, um die verkehrspolitischen und ökologischen Probleme besser meistern zu können.
Der Beitrag von Remi Büttler. Als Brigadier Jean-Louis Jeanmaire am 17. Juni 1977 wegen Landesverrates zu 18 Jahren Zuchthaus verurteilt wurde, glaubten viele der Schweizer Verräter des Jahrhunderts, wie er bezeichnet wurde, habe seine gerechte Strafe erhalten. 1988 kam er frühzeitig frei und begann, um seine Rehabilitation zu kämpfen. Schon damals kamen Zweifel an der Schuld von Jeanmaire auf. 1990 hielt der vermeintliche Spion auf der Rue des Alpes sogar eine Erst-August-Rede. Vor und nach seinem Tod am 29. Januar 1992 wurden Bücher geschrieben. Es gab ein Theaterstück, der Spionageschriftsteller John le Carré schrieb ein Essay und der Tenor war überall derselbe. Die Affäre Jeanmaire war eine Bagatelle. Obwohl also alles darauf hindeutet, dass Jeanmaire nicht der Jahrhundertspion war, wurde er bis heute nicht rehabilitiert. Es ist still geworden um ihn. Hören Sie noch einmal einen Ausschnitt aus der Sendung «Der Spion des Jahrhunderts» vom 6. Dezember 1991, in der Urs Maurer mit Jean-Louis Jeanmaire gesprochen hat.
Am 9. August 1976, es war ein heißer Tag, wird in Lausanne Brigadier Jean-Louis Jeanmaire auf dem Weg zur Arbeit auf der Straße verhaftet. Anschließend monatelang in Untersuchungshaft gehalten, dann wegen Verrates von militärischen Geheimnissen an die Sowjetunion zu 18 Jahren Zuchthaus verurteilt. Nach 12 Jahren, im August 1988, wird Jeanmaire aus der Haft entlassen. Eines aber kann heute wohl aufgrund der bekannten Tatsachen behauptet werden, der Schweizer Verräter des Jahrhunderts war Jean-Louis Jeanmaire nicht. Was sagt er eigentlich, wenn man ihn auf dieses Verräter des Jahrhunderts anspricht?
Also erstens, dieses Wort verdiene ich nicht. Es geht mir gut. Ich bin aus einer 12-jährigen Todeszeit auf zwei Beinen auferstanden und bin nun noch gut beieinander.
Noch heute ist nicht klar, warum der Ex-Brigadier, weil er degradiert wurde, warum der Ex-Brigadier zu 18 Jahren Zuchthaus verurteilt wurde. Was hat er denn den Russen verraten? Genauer dem sowjetischen Militärattaché in der Schweiz.
Ich habe ihm ein paar Sachen gegeben, zum Beispiel das Offiziersetter, das war ein Dienst, den ich ihm erwiesen habe. Er war damals bei mir zu Hause, hat mir gesagt, jetzt reise ich ab, ich muss Dankesbriefe schreiben. Er hat übrigens bei ihm zu Hause, habe ich gesehen, von sehr hohen Herren, vielen Herren, sehr schöne Sachen erhalten. Ich muss Dankeschön sagen und habe ihre genauen Adressen nicht. Und da habe ich ihm gesagt, also ich kann dir helfen. Ich habe ein Offiziersetter von 61, das war nicht mehr gültig. Wir sind im Jahre 1900. Und das kann ich dir geben. Hier hinten ist zum Beispiel der Name des betreffenden Herrn und dann nimmst du das Telefonbuch und im Telefonbuch kannst du seine genaue Adresse hervorforschen. Und dieses Buch war damals, glaube ich, zum dienstlichen Gebrauch. Also es war nichts Geheimes.
Das Urteil des Divisionsgerichtes 2 vom 17. Juni 1977. Jean-Louis Jeanmaire wird schuldig gesprochen der fortgesetzten landesverräterischen Verletzung militärischer Geheimnisse, der fortgesetzten Nichtbefolgung von Dienstvorschriften. Er wird freigesprochen von der Anschuldigung des militärischen Nachrichtendienstes und der passiven Bestechung. Er wird verurteilt zu 18 Jahren Zuchthaus unter Anrechnung von 313 Tagen Untersuchungshaft, zur Degradierung, zum Ausschluss aus der Armee, zu den gesamten Verfahrenskosten Franken 5.485. Jeanmaire kämpft seit seiner Entlassung weiter. Die dritte Revision steht an. Ich habe ihn gefragt, was denn geschehen müsse, dass der nun 81-Jährige noch ein wenig die Ruhe des Alters genießen könnte.
Die Revision, wenn sie vor 5 Richtern, einem Präsidenten und 4 Richtern kommt, wenn die bei ihrem, aufgrund ihres Gewissens urteilen, dann werden sie auf alle Fälle sagen, dieses Urteil muss zunichte gemacht werden. Das ist eine Zeile. Das Urteil wird vernichtet, fertig, zunichte erklärt. Le jugement est annulé. Dann bekomme ich meine Pension wahrscheinlich zurück und vielleicht dürfte man daran denken, dass ich 12 Jahre immerhin gelitten habe.
Jean-Louis Jeanmaires Großmutter sagte ihm einmal, als sie aus seiner Hand las, du wirst alt und reich werden.
Und meine Großmutter hat mir gesagt, sehr nett, sie wurde 97-jährig, aber war überhaupt nie alt. Und sie hat mir sehr nett gesagt, mon petit Jean-Louis, tu... auras une belle vie intéressante, mais tu deviendras vieux et riche, mais tu auras un grave ennui. Un grave ennui. Ich werde also ein schweres Missgeschick haben. Aber ich werde dann alt und reich, also gut, ich glaube daran. Fertig.
Jean-Louis Jeanmaires im Gespräch mit Urs Maurer im Jahr 1991. Auch wenn Schweizer Radio international verstummt, informieren wir Sie weiterhin über das Geschehen in der Schweiz, und zwar auf unserer Webseite unter www.swissinfo.org. Landesmutter, Mutter Helvetia, Hedi National. Mit diesen Prädikaten wurde die beliebte Zürcher Sozialdemokratin Hedi Lang in der Presse oft bedacht. Sie zählte zu den ersten 10 Frauen, die nach der Einführung des Stimm- und Wahlrechts für Frauen 1971 in das Schweizer Parlament einzogen. Hedi Lang war die erste Frau der Schweiz, die für ein vollständiges Amtsjahr, nämlich 1981-82, Nationalratspräsidentin war, und sie war auch die erste Frau in einer Kantonsregierung. Sie wurde 1983 in den Regierungsrat des Kantons Zürich gewählt, dem sie 12 Jahre angehörte. Am 31. März dieses Jahres ist Hedi Lang im Alter von 73 Jahren gestorben. Die allseits geschätzte sozialdemokratische Politikerin kämpfte stets an vorderster Front für den Ausbau der Sozialwerke und vor allem für die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Im März 1982 unterhielt sich Daniel Pasch mit der damaligen Nationalratspräsidentin Hedi Lang über ihre Erfahrungen als Frau im Parlament.
Frau Lang, ich glaube, man darf sagen, Sie gehören irgendwie zur Pioniergeneration der Frauen in der Schweizer Politik. Ich will auch genau sagen, wie ich das meine. In dem Sinne nämlich, dass Sie mit Politik, mit politischem Engagement zu einer Zeit begonnen haben, da es mindestens auf eidgenössischer Ebene das Frauenstimm- und Wahlrecht noch nicht gab.
Das stimmt, aber das waren nicht die Pionierinnen. Pionierinnen waren jene anfangs dieses Jahrhunderts, Ende letzten Jahrhunderts, die überhaupt nur den Gedanken, dass die Frauen eben auch gleiches Stimmrecht hätten, wie die Männer, um gleiche Rechte nun aufgebracht haben, und die ja dann wirklich als Pionierinnen auch kämpfen mussten. Leider war gerade diese Generation, als es dann um die Verwirklichung des Stimmrechts ging, in einem Alter, wo sie eben einfach nicht mehr aktiv in die Politik eintreten konnten. Ich gehörte aber zu den Frauen, die schon einem Rat angehörten. Also beispielsweise mein erstes Mandat war die Mitgliedschaft der Primarschulpflege, das ist die Schulkommission meiner Gemeinde. Und dort konnte ich als vollberechtigtes Mitglied mitreden, mitstimmen. Aber sobald wir jeweils beim Souverän nun die Bewilligung einholen mussten, das ist bei uns immer noch die Gemeindeversammlung, konnte ich nicht stimmen. Weil das Frauenstimmrecht auf Gemeindeebene haben wir auch erst 1969 bekommen.
Sie haben gesagt, in diesem Sinne gehören Sie nicht zu den Pionierinnen, das waren andere. Aber ich glaube, man muss vielleicht doch sagen, dass am Anfang, als die ersten Frauen hier im Parlament in Bern Einzug hielten, da war doch eine Dimension von Pioniertum drin. Ich glaube, da war es eben noch etwas Außergewöhnliches. Da haben Sie sicher auch erlebt, dass die männlichen Ratskollegen die Frauen nicht immer für voll genommen haben. Wie war das damals?
Also es war eine schöne Zeit. Es stimmt nicht, dass wir nicht wirklich ernst genommen worden wären, sondern im Gegenteil, die Männer haben sehr viel Rücksicht auf uns genommen, haben uns eingeführt in die Parlamentsarbeit, haben uns unterstützt, wo es ging. Wir hatten auch den Vorteil, dass nun von dem Moment an, als Frauen dabei waren, man auch in jede Kommission Frauen gewählt hat. Also dass uns Frauen schon von Beginn an die großen, wichtigen, ständigen Kommissionen offen standen. Und ich meine, heute ist die Situation nun schon etwas anders, weil wir mehr einfach eine Konkurrenzstellung haben gegenüber den Männern.
Würden Sie sagen, dass mittlerweile eben doch die Anwesenheit von Frauen im Parlament viel selbstverständlicher geworden ist, auch wenn die Frauen nach wie vor untervertreten sind?
Ja, aber wir haben uns also gewaltig vermehrt. Wir haben mit 10 Frauen haben wir begonnen und sind jetzt doch 21 im Nationalrat und 3 im Ständerat.
Ich möchte Sie noch fragen, wie ist das Verhältnis zu Ratskolleginnen von anderer parteipolitischer Couleur, also Angehörige anderer Parteien? Gibt es auch im Bereich Parlament so etwas wie eine Solidarität der Frauen?
Das ist das Schöne, dass wir Gemeinsamkeiten haben. Wir treffen uns auch ab und zu einmal zu einem Mittagessen und besprechen dann eben solche Situationen. Allerdings haben wir keine Frauenfraktion, das ist gar nicht möglich, weil letzten Endes ja dann jede Frau ihrer Fraktion angehört. Aber beispielsweise haben wir uns gerade diese Woche getroffen und haben uns darüber ausgesprochen, wie weit die Revision der 10. AHV ist, weil dort nun die Frauenpostulate einmal überprüft werden sollten in Bezug auf eigenständige Rente der Ehefrau. Da ist jede Frau daran interessiert, gleich welcher Parteikouleur sie angehört.
Können Sie sich an eine bestimmte Abstimmung im Nationalrat erinnern, in der die Frauen verschiedener Parteien dasselbe gestimmt haben und vielleicht einem Anliegen zum Durchbruch haben verhelfen können?
Also was wir gemacht haben, war beim Kindsrecht. Ich glaube, wir haben wesentlich dazu beigetragen, dass die Referendumsabstimmung nicht zustande kam, weil wir nach Schluss der Abstimmung eine gemeinsame Erklärung, die von allen Frauen unterschrieben wurde, die im Parlament waren und bei der wir uns gegen die Unterschriftensammlung für eine Referendumsabstimmung gewandt haben, gesagt haben, wir sind der Auffassung, dieses Kindsrecht ist nun, wie es durchberaten wurde und vom Rat verabschiedet wurde, dieses Kindsrecht entspricht nun tatsächlich dem Interessen des Kindes und so, wie wir nun unsere Gesellschaft uns vorstellen. Dann weiß ich aber auch, dass wir beispielsweise uns schon in Fragen der Mutterschaft uns schon gemeinsam auch über die Fraktionen hinweg eingesetzt haben.
Wie reagieren die Männer auf solche solidarische Aktionen? Entsteht da eine gewisse Verunsicherung oder Irritiertheit?
Nach außen geben sie sich gelassen und wir hören dann etwa so Bemerkungen. Jetzt haben wir wieder einmal Frauentag gehabt, wenn die Frauen eine nach der anderen auf die Rednertribüne geht. Aber ich glaube, sie sind schon etwas unsicher dann jeweils.
Hedi Lang im Gespräch mit Daniel Pasch im Jahr 1982. Sie hörten das Magazin von Swissinfo Schweizer Radio International. Auch wenn Schweizer Radio International verstummt, informieren wir Sie weiterhin über das Geschehen in der Schweiz, und zwar auf unserer Website unter www.swissinfo.org. Aus Bern verabschiedet sich Etienne Strebel.